Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesgesundheitsminister Spahn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er habe sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben und zeige bislang nur Erkältungssymptome, teilte sein Ministerium mit. Spahn ist das erste Regierungsmitglied, das sich nachweislich infiziert hat. Vor seinem Test hatte er noch an der Sitzung des Kabinetts teilgenommen. Oliver Köhr in Berlin, wie steht es nach dem Positivtest von Spahn um die Regierungsfähigkeit des Kabinetts?
Das Kabinett bleibt arbeitsfähig. Die anderen Ministerinnen und Minister müssen auch nicht in Quarantäne, denn das Kabinett tagt in Corona-Zeiten nicht im normalen Raum, sondern im internationalen Konferenzsaal. Da ist sehr viel mehr Platz. Die Abstandsregeln können problemlos eingehalten werden. Meist sind deutlich mehr als 2 Meter zwischen den Sitzplätzen. Diese Regeln gelten ja genau für den Fall, dass eine positive Person mit im Raum ist. Außerdem ist Jens Spahn heute Morgen mit Maske in den Saal reingekommen und hat sie auch erst am Platz abgenommen. Insofern ist die Gefahr für die anderen eher gering. Aber Spahns Kontaktpersonen der vergangenen Tage werden jetzt natürlich informiert. Da ist durchaus mit dem einen oder anderen zu rechnen, der vorsorglich in Quarantäne geschickt wird.
Wird denn jetzt trotz aller Vorsichtsmaßnahmen das ganze Kabinett durchgetestet?
Die Ministerinnen und Minister werden, genau wie die Kanzlerin, ohnehin regelmäßig getestet. Das geschieht in den nächsten Tagen weiter. Aber klar ist, Jens Spahn gehört zu den Ministern, die trotz Corona-Einschränkungen relativ viel unterwegs sind. Er besucht Pharmafirmen, hat sich vorige Woche öffentlichkeitswirksam gegen Grippe impfen lassen. Er ist zu Gast in Fernsehstudios. Trotz aller Vorsicht wusste auch Spahn, dass da ein gewisses Restinfektionsrisiko bestand. Er wird 14 Tage in Quarantäne bleiben müssen. Da befindet sich übrigens auch Bundespräsident Steinmeier, weil einer seiner Personenschützer positiv ist. Bei Steinmeier ist aber heute auch ein zweiter Corona-Test negativ ausgefallen.
Vielen Dank, Oliver Köhr in Berlin. Angesichts steigender Infektionszahlen erweitert Bayern seine Corona-Maßnahmen. Ministerpräsident Söder kündigte an, eine neue höchste Warnstufe einzuführen. Mit Dunkelrot sollen Regionen gekennzeichnet werden, in denen innerhalb einer Woche mehr als 100 neue Fälle pro 100.000 Einwohner auftreten. Dann gelten strengere Beschränkungen. Für Deutschland meldete das Robert-Koch-Institut heute 7.595 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, die bisher zweithöchste Zahl.
Seit gestern Nachmittag gelten hier in Bad Reichenhall im Berchtesgadener Land strikte Ausgangsbeschränkungen. Schulen und Kitas sind geschlossen. Das Verlassen der Wohnung ist nur noch mit triftigem Grund erlaubt. Der Inzidenzwert liegt bei 262,4. Da die Zahlen überall alarmierend steigen, soll es in Bayern, so Ministerpräsident Söder, eine neue dunkelrote Warnstufe geben, ab Inzidenzwert 100. Konkret heißt das, Restaurants müssen dann schon um 21 Uhr schließen. Und Veranstaltungen werden auf maximal 50 Teilnehmer beschränkt. Zusätzlich will Söder, um die Grenzen offen zu halten, eine Testpflicht für Berufspendler aus Hotspots im Ausland.
Der Lockdown ist nicht gewollt, aber er kann die Ultima Ratio sein. Und deswegen sage ich Ihnen eines voraus, besser früher weniger als später mehr und alles.
Bundesweit verzeichnen 219 Städte und Kreise eine erhöhte Infektionsrate. Laut Robert-Koch-Institut ist der Durchschnittswert auf 51,3 gestiegen. In Nordrhein-Westfalen leben mehr als 2/3 der Einwohner in Regionen mit sehr hohen Infektionswerten. Anlass für die Landesregierung, die Maskenpflicht an Schulen zu verschärfen.
Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 und darüber hinaus gilt sie ab dem kommenden Montag auch wieder im Unterricht und an ihrem Sitzplatz.
Damit soll der Präsenzunterricht so lange wie möglich für alle Schülerinnen und Schüler aufrechterhalten werden.
Sexualisierte Gewalt gegen Kinder soll nach dem Willen der Bundesregierung künftig schärfer verfolgt und bestraft werden. Das Kabinett billigte heute einen Gesetzentwurf, der höhere Strafen, mehr Vorbeugung und eine bessere Qualifizierung der Justiz vorsieht. Die Taten gelten danach nicht länger als Vergehen, sondern als Verbrechen. Justizministerin Lambrecht sprach von einem umfassenden Paket, um Kinder zu schützen.
Vergewaltigung, Misshandlung, sogenannte Kinderpornografie. Es ist schwerste sexualisierte Gewalt, die Kindern angetan wird. Und es gibt viele Fälle, allein in diesem Jahr. Die Bundesregierung will härter dagegen vorgehen, hat heute im Kabinett ein entsprechendes Gesetz beschlossen.
Es geht darum, dass das Unrecht dieser abscheulichen Taten sich auch in den Strafen ohne Wenn und Aber abbildet. Und deswegen ist es wichtig, dass sexualisierte Gewalt gegen Kinder ohne Wenn und Aber als Verbrechen eingestuft wird.
Heißt, höhere Strafen. Wer Kindern sexualisierte Gewalt antut, soll künftig mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden. Wer sogenannte Kinderpornografie besitzt, dem soll mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe drohen. Bislang sind auch Geldstrafen möglich. Und wer solche Aufnahmen verbreitet, muss mit bis zu 10 Jahren rechnen. Noch höhere Strafen drohen, wenn damit Geld verdient wird. Außerdem sollen die Ermittlungen verbessert werden, Online-Durchsuchung und Handyüberwachung leichter möglich sein. Der Kinderschutzbund begrüßt den Gesetzentwurf, fordert aber weitergehende Maßnahmen.
Wir haben nach wie vor bei betroffenen Kindern die Situation, dass sie nicht gut genug versorgt werden, dass sie nach wie vor zu häufig angehört werden. Also wir brauchen hier wirklich sehr konsequent die Umsetzung von kindgerechter Justiz.
Ein Ansatz des neuen Gesetzes, Familienrichter und Richterinnen sollen speziell ausgebildet werden.
Doch wer mehr Einsatz will, braucht auch mehr Personal. Bei der Polizei, bei den Staatsanwaltschaften, bei den Gerichten. Das mahnt nicht nur der Kinderschutzbund an, sondern auch der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. Zuständig sind die Länder. Die Gesetzesverschärfung könnte sonst am Ende kaum Wirkung haben.
Weiteres Thema im Kabinett waren die Befugnisse der Geheimdienste. Die Koalition will den drei Behörden des Bundes künftig erlauben, Kommunikation über WhatsApp und andere verschlüsselte Messenger-Dienste mitzulesen. Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und der militärische Abschirmdienst sollen nicht nur Gespräche überwachen dürfen, sondern auch Botschaften via Messenger. Scharfe Kritik an dem Vorhaben kommt aus der Opposition.
Der Anschlag von Halle vor einem Jahr. Der beschuldigte Stefan B. war in der realen Welt ein Einzelgänger, der sich im Verborgenen radikalisierte, im Internet. Der Verfassungsschutz hat von Anschlagsplanungen nichts mitbekommen. Die rechtlichen Hürden, sogenannte einsame Wölfe im Netz zu beobachten, seien bislang sehr hoch, so die Regierungsparteien, und diese Hürden wollen sie absenken.
Es geht also im Kern nicht darum, dass der Verfassungsschutz mit diesem Gesetz neue und zusätzliche Möglichkeiten erhält, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass diese Kompetenzen, die er hat, in der digitalen Welt nicht entwertet werden.
Und doch will das Kabinett mehr Befugnisse für die Dienste. Sie sollen häufiger verschlüsselte Nachrichten von Verdächtigen mitlesen dürfen. Zwar ist das Abhören von Telefonaten erlaubt, Messenger-Dienste sind bislang meist tabu. Die SPD hatte die Vorschläge aus dem Innenministerium erst entschärft. Jetzt stimmt sie zu.
Es geht tatsächlich darum, dass wir auch die manifesten rechtsextremen Netzwerke, die wir in Deutschland haben und die in den letzten 30 Jahren 200 Menschen umgebracht haben, dass wir die auch unter den entsprechenden Verfolgungsdruck setzen können.
Alle Dienste, auch der BND, sollen Handys von Verdächtigen hacken dürfen. Das Problem? Sie nutzen dabei bestehende Sicherheitslücken aus. Kritik von IT-Experten. Anschläge verhindern sei richtig, aber nicht auf Kosten der IT-Sicherheit.
Eine Schwachstelle ist ja nicht exklusiv für den Staat, sondern steht allen Angreiferinnen zur Verfügung. Und deswegen müssen Schwachstellen geschlossen werden.
Der Gesetzentwurf ein Kompromiss. Das Innenministerium muss auf einige Vorhaben verzichten. Auf die Online-Durchsuchung etwa, bei der die Dienste auch gespeicherte Daten von Verdächtigen abgreifen könnten. Doch die war mit der SPD-Vorsitzenden Esken nicht zu machen.
Die Mitgliedstaaten der EU haben sich vergangene Nacht in Brüssel auf eine Reform der Agrarpolitik verständigt. Künftig sollen 20% der Direkthilfen für Landwirte an Ökoauflagen gekoppelt werden. Die mit ihren Ressortkolleginnen und Kollegen erzielte Vereinbarung bezeichnete Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner als Systemwechsel hin zu mehr Nachhaltigkeit. Umweltverbände sprachen dagegen von einer Katastrophe für den Naturschutz.
Ulrich Oskamp war heute Morgen gleich auf dem Smartphone, um die Eilmeldung zur Agrarreform zu studieren. 60 Hektar bewirtschaftet er in der Nähe von Münster, baut vor allem Futter für seine Kühe an. Mehr Umweltschutz dazu ist er bereit, auch wenn es Folgen hat.
Wir leben letztendlich von der Tierhaltung und das Futter wird auf den Flächen produziert. Und wenn wir dann mit einem geringeren Ertrag rechnen müssen, dann brauchen wir entweder mehr Fläche oder wir halten weniger Tiere. Aber einkommensrelevant wird es auf jeden Fall sein.
Doch ganz so schnell werden die Veränderungen nicht kommen. Auch künftig bleiben große Felder und viele Hektar der wichtigste Schlüssel zu den Agrarsubventionen. Rund 40 Milliarden Euro schüttet die EU jedes Jahr quasi für Flächenbesitz aus. Erst ab 2025 sollen 20% der Summe geknüpft werden an Artenschutz oder den Einsatz von weniger Pestiziden.
Wir werden die belohnen, die mehr für die Umwelt machen, für das Klima machen, aber dennoch dafür sorgen, dass wir jeden Tag Nahrungsmittel auf den Tisch bekommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass weiterhin auch die Einkommenssicherung gewährleistet ist.
Umweltschützer hingegen sprechen von einer verpassten Chance und viel zu vielen Gießkannensubventionen. Auch das EU-Parlament fordert eine zielgerichtetere Verwendung der vielen Milliarden.
Wir möchten, dass damit Artenvielfalt gefördert wird. Wir möchten, dass damit das Wasser wieder besser wird. Wir möchten, dass damit die Bestäuber unterstützt werden.
Nun beginnt der Streit darüber mit dem EU-Parlament. Erst nächstes Frühjahr wird Ulrich Ostkamp wohl wissen, was auf ihn zukommt.
Die Messerattacke auf zwei deutsche Touristen in Dresden vor 2,5 Wochen hat möglicherweise einen islamistischen Hintergrund. Dabei war ein Mann getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Die Bundesanwaltschaft übernahm heute die Ermittlungen, nachdem gestern ein 20-jähriger Syrer als Tatverdächtiger festgenommen worden war. Der Mann ist nach Angaben der Dresdner Staatsanwaltschaft vorbestraft, unter anderem, weil er Mitglieder für eine terroristische Vereinigung geworben hatte.
In Dresden wird der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Die Messerattacke auf zwei Touristen vor 2,5 Wochen soll eine islamistische Gewalttat gewesen sein. Der 20-jährige in Deutschland geduldete Syrer ist ein radikaler Islamist.
Tatsächlich ist der Beschuldigte bereits erheblich vorbestraft und in Erscheinung getreten. Er wurde erst kürzlich wegen mehrerer staatsgefährdender Delikte, Körperverletzung und Bedrohung darüber hinaus zu einer Einheitsjugendstrafe von 3 Jahren und 1 Monat verurteilt.
Er hatte unter anderem versucht, Unterstützer für den Islamischen Staat anzuwerben und nach Bauanleitung für Sprengstoffgürtel im Internet gesucht. Kurz nach seiner Haftentlassung soll er die zwei Touristen aus Nordrhein-Westfalen mit einem Küchenmesser angegriffen haben. Beide wurden dabei schwer verletzt. Einer der Männer starb später im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter habe nach seiner Entlassung unter Führungsaufsicht gestanden, betonte heute die Staatsanwaltschaft.
Im Rahmen der Führungsaufsicht sind nur sehr begrenzt Weisungen möglich und rechtsstaatlich zulässig. Da gibt es einen ganz eng begrenzten Katalog an Weisungen, die erteilt werden können. Und der ist im vorliegenden Fall ausgeschöpft worden.
Hinweise auf Mittäter gibt es bisher nicht. Angesichts des mutmaßlich radikal-islamistischen Hintergrundes rief Bundesinnenminister Seehofer heute zu erhöhter Wachsamkeit auf. Die Tat führt uns erneut die Gefährlichkeit islamistischer Gewalt vor Augen. Egal welche Form von Extremismus und Terrorismus, es ist höchste Wachsamkeit angezeigt. Inzwischen hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen.
Mit einer Trauerfeier in der Universität Sorbonne nimmt Frankreich zur Stunde Abschied von Samuel Paty. Der Geschichtslehrer, der im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen behandelt hatte, war vor 5 Tagen Opfer eines Anschlags geworden. 7 Verdächtigen wird Komplizenschaft vorgeworfen. Staatspräsident Macron kündigte in der heutigen Ministerratssitzung einen entschiedenen Kampf gegen den radikalen Islamismus an.
Ein berührender Moment. Um 19.30 Uhr wird der Sarg in den Innenhof der Sorbonne getragen. Präsident Macron hatte dem ermordeten Geschichtslehrer zuvor posthum den Orden der Ehrenlegion verliehen, die höchste Auszeichnung Frankreichs. 400 Gäste, die Spitzen von Staat und Politik, dazu Schülerinnen und Schüler, haben sich zur Trauerfeier für Samuel Paty in der altehrwürdigen Universität versammelt, Symbol für die Freiheit des Denkens. Heute Abend spreche ich über Ihren Kollegen, euren Lehrer, der getötet wurde, weil er seine Schüler lehren wollte, Staatsbürger zu werden. Unterdessen laufen die Ermittlungen der Hintergründe des Attentats weiter. Im Fokus der Vater einer Schülerin, der Hetzvideos mit persönlichen Daten des Lehrers gepostet hatte. Außerdem stand er mit dem 18-jährigen Täter per WhatsApp in Kontakt. Er und weitere Personen wurden heute dem Antiterrorrichter vorgeführt. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen ihnen und dem Tod von Samuel Paty. Während immer mehr Details bekannt werden, wächst in Frankreich die Kritik an Politik und Polizei. Zu zögerlich, zu unentschlossen, viel zu lange habe man radikale Islamisten und ihre Organisationen gewähren lassen, trotz der verheerenden Attentate der vergangenen Jahre, die das Land tief erschüttert hatten.
In Gebäuden auf der Berliner Museumsinsel sind mehr als 60 Ausstellungsstücke mit einer Flüssigkeit beschädigt worden. Die Anfang Oktober verübten Taten wurden erst jetzt öffentlich gemacht. Betroffen sind ägyptische Sarkophage, Steinskulpturen und Gemälde. Das Ausmaß der Schäden ist noch unklar. Informationen über den oder die Täter haben die Ermittler bislang nicht.
Angriff auf die Kunst. Einige feuchte Stellen sind noch deutlich zu sehen. Insgesamt 63 Objekte wurden in verschiedenen Ausstellungen der Museumsinsel mit einer öligen Flüssigkeit bespritzt. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.
Wenn man sich die Objekte ansieht, die sachbeschädigt wurden, dann ist es eine Vielzahl von Objekten, die nicht unmittelbar in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen.
Deshalb vermutet die Polizei einen Einzeltäter. 3000 Besucher haben am Tattag, dem 3. Oktober, die Museen besucht. Für Tageskarten musste man seine Adresse nicht hinterlegen. Die Sicherheitsvorkehrungen werden jetzt angepasst.
Diese Gefahrenlage ist für uns bis dato unbekannt und wir sitzen tatsächlich aktuell zusammen und beraten, recherchieren auch weiter, wie wir das entsprechend weiterentwickeln.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters verurteilte die Beschädigung der Kunstwerke. Das zeige tiefe Verachtung gegenüber kulturellen Leistungen.
Die Lottozahlen: 16, 20, 23, 34, 40, 47. Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 22. Oktober.
Der Strom milder Luft hält an, aber da die Luftdruckunterschiede geringer werden, lässt der Wind etwas nach. Heute Nacht ist es teils wolkig, teils klar. Im Westen und Norden sind die Wolken dichter und bringen gelegentlich Regen, in Küstennähe zum Teil stürmisch. Morgen mal Wolken, mal Sonne, die im Osten und Südosten länger scheint. Richtung Westen und Südwesten überwiegen die Wolken und am Nachmittag regnet es dort häufiger. Auch einzelne Gewitter sind möglich. Am Niederrhein heute Nacht bis 15, im Bayerischen Wald knapp über 0 Grad. In Nordfriesland morgen bis 15, sonst vielerorts um 20 Grad oder etwas darüber. Am Freitag unbeständig und etwas kühler. Am Samstag im Süden zunächst Regen, dann erwartet uns eine oft trockene Mischung aus Sonne und Wolken. Am Sonntag zunächst oft freundlich, aber von Westen zieht später neuer Regen heran.
Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Genesungswünsche und Häme, Reaktionen auf Spahns positiven Corona-Test und US-Wahlkampf im Rentnerparadies Florida bröckelt die Zustimmung für Trump. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.